Am 28. September 2015 habe ich eine Kurzpredigt in Templin gegeben mit dem Titel Kompromisse. Einige haben sie gehört, andere haben noch nichts davon gehört. Das liegt jetzt über 5 Jahre zurück und zu dieser Zeit hatten wir bereits 34 getaufte Mitglieder. Weitere 20 ungetaufte Besucher, die in Anwartschaft standen, getauft zu werden, was auch in der weiteren Zeit geschehen ist. Bis zum heutigen Tag haben uns sodann 24 getaufte Mitglieder verlassen. Das sind so etwa 3 Reihen von ihnen hier auf einen Schlag. 30 neue Mitglieder sind jedoch hinzugekommen, die wir getauft haben. Und 6 weitere neue könnten in einer Antwortschaft getauft zu werden stehen. Damals fing meine Ansprache der genannten Kurzpredigt folgendermaßen an. Die ganze Welt steht oftmals auf Kompromisse. Wenn du einen Sportwagen willst, will ich eine neue Küche und wenn du mir den Müll runterbringst, dann koche ich dir was. Das sind so kleine banale Dinger. Ich mache dir das unter folgender Voraussetzung. Lass uns einen Kompromiss schließen. Die ganze Welt, immer Kompromisse. Heute, nach diesen 5 Jahren, sieht die Welt aber ganz anders aus. Wer hätte geglaubt, dass unsere Regierung wegen einem kleinen Virus so fatale Fehlentscheidungen treffen würde? Und das noch in der ganzen Welt. In kürzester Zeit stand die Welt seit Mitte März auf dem Kopf. Unmöglich. Seit dieser Zeit, von 2015 bis heute, haben wir 24 getaufte Mitglieder aus den verschiedensten Beweggründen verlassen. Sie haben uns verlassen und sind damit falsche Kompromisse eingegangen. Denn sonst wären sie ja heute noch mit uns und nicht nur bei uns gewesen. Einige sind aus Hochmut und falschen Ideen zu einer Splittergruppe gegangen, die damals aus der Worldwide Church of God abstammt. Andere haben uns mit Groll und Hader verlassen und sandten stupide E-Mails an andere Mitglieder. Andere sind verwirrt und wissen vielleicht nicht, was sie tun oder tun sollen. Wiederum andere sind mit ihrem Glauben wieder in das falsche Christentum zurückgegangen, entbrannt und der Rest hat sich durchaus komplett aus dem Glauben komplett verlassen. Das ist erschreckend. Wenn wir heute über Kompromisse sprechen, dann sprechen wir nicht mehr über einen Sportwagen oder eine Küche oder ähnlichen persönlichen Dingen, die einen betreffen, sondern wir sprechen von Kompromissen Gott gegenüber, an denen man nachdenken muss. Und die Frage ist, glauben wir, dass wir Kompromisse mit Gott machen können? In irgendwelcher Art und Weise? Ja, der wird mir das schon wieder vergeben. Und die Frage, die ich Ihnen heute stellen möchte, was auch mein Titel der heutigen Predigt ist, welche Kompromisse wirst du eingehen? Welche Kompromisse wirst du eingehen? Das ist eine allumfassende, wichtige Frage. Die Gesellschaft erwartet von einem jeden Menschen, dass er in jeder Hinsicht immer einen Kompromiss eingeht, egal wie klein oder wie groß, egal wie gut oder schlecht er sein mag. Die Politik in aller Welt erwartet Kompromissbereitschaft in sich, weltweit. Ihr Chef erwartet von Ihnen, dass Sie Kompromisse eingehen werden. So wie Familie und andere in Bekannten und Freundschaften. Das Wort Kompromiss stellt Folgendes dar. Kompromisse sind Übereinkünfte, eigentlich gegenseitige Zugeständnisse, die nicht immer schlimm sein müssen. Manche können fair sein, aber manchmal sind sie schlicht und ergreifend faul und geschmacklos. Kompromiss kann unter anderem Abstriche, Verlust oder in die Zange nehmen und ausquetschen bedeuten. Ich habe mir wieder einmal 3 Beispiele genommen. Davon ist ein ein einziges Beispiel von Kompromiss geblieben, das auch sehr hart klingen mag und aber auch sehr nah in der Zukunft Realität werden kann. Kompromiss 1. Sie brauchen erneut dringend Urlaub für das Laubhüttenfest. Ich denke, jeder hat die Erfahrung schon gemacht, einige werden sie noch machen. Und nun fehlen Ihnen dafür aber 3 Tage auf Ihrem Urlaubskonto, weil Sie vielleicht schon zu viel hatten. Vielleicht haben Sie auch sehr wenige und deswegen fehlen Ihnen ein paar Tage. Der Betrieb ist total überlastet mit Arbeit und Ihr Chef braucht Sie jetzt dringender als jemals zuvor. Und Ihr Chef kommt zu Ihnen mit einem Kompromiss und sagt Ihnen, wenn Sie am Samstag kommen, schenke ich Ihnen 3 Tage, die Ihnen fehlen. Das ist verlockend. Ein Samstag Arbeit, 3 Tage geschenkt, ich kann das bitte festhalten. Ansonsten müssen Sie eben wieder 3 Tage zuvor zurückkommen. Oder Sie gehen 3 Tage später hin. Beim mutwilligen Fernbleiben von der Arbeit droht Ihnen durchaus eine fristlose Kündigung. Was tun wir? Was tun Sie bei diesem geschmacklosen Kompromissvorschlag? Werden Sie aufgeben und sich damit geschlagen geben? Werden Sie das Gleichnis mit dem Ochsen im Brunnen anwenden und sagen, ja, ich muss das da jetzt tun, ich muss den Ochsen aus dem Brunnen holen, nur um diesen blöden Kompromiss einzugehen? Vielleicht um Ihr Gewissen sogar zu beruhigen? Ach, dann verliere ich meinen Job nicht. Oder einfach nur Ängste zu beschwichtigen. Angst wird zu diesem Zeitpunkt Ihr größter Feind. Und Satan weiß das. Satan kennt unsere Schwächen und hat bei Angstzuständen immer die leichteste Angriffsstelle. Das ist unser Schwachpunkt, Angst. In 1. Johannes 4 und Vers 18. Und ich lese das aus der Guten Nachricht Bibel. Sagt uns Johannes Folgendes. 1. Johannes 4, 18. Die Liebe kennt keine Angst. Wahre Liebe treibt die Angst, vertreibt die Angst. Wer Angst hat und vor der Strafe zittert, bei dem hat die Liebe ihr Ziel noch nicht erreicht. Es geht nicht darum, dass wir vollkommen sind. Wir werden nicht vollkommen sein, aber die Liebe Gottes muss in uns sein, dass wir unser Vertrauen auf Gott halten. Was sagt dazu Gott? Lege hier der Ochse im Brunnen, den man wieder herausziehen muss. Würde Gott hier einen Kompromiss schließen? Gehen wir gemeinsam zu 3. Mose 23, die Verse 33 bis 35. 3. Mose 23, die Verse 33 bis 35. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn. 7 Tage lang, am 1. Tage soll eine heilige Versammlung sein. Keine Dienstarbeit sollt ihr tun. Keine Dienstarbeit. Am 1. Tage ist heilige, hochheilige Versammlung. Wie könnte man da wegbleiben? Aber auch 5. Mose 16. Ich lese es hier aus der Luther 1984. 5. Mose 16. Und die Verse 13 bis 17. Das Laubhüttenfest sollst du halten 7 Tage. Wenn du eingesammelt hast von deiner Tenne und von deiner Kelter, und du sollst fröhlich sein an deinem Fest. Du und dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Levit, der Fremdling, die Waise und die Witwe, die in deiner Stadt leben. 7 Tage sollst du dem Herrn, deinem Gott, das Fest halten, an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Denn der Herr, dein Gott, wird dich segnen mit deiner ganzen Ernte und in allen Werken deiner Hände. Darum sollst du fröhlich sein. 3-mal im Jahr sollst du alles, was männlich ist, in deiner Mitte vor den Herrn, deinem Gott, erscheinen, an der Stätte, die der Herr erwählen wird. Zum Fest der ungesäuerten Brote, zum Wochenfest, das ist das Pfingstfest, und zum Laubhüttenfest. Sie sollen aber nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen, sondern ein jeder mit dem, was er zu geben vermag, nach dem Segen, den dir der Herr, dein Gott, gegeben hat. Schauen wir an. Ich kann jetzt noch nicht mal hier zeitlich auf diese ganzen einzelnen Punkte gehen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass wir das Laubhüttenfest zu halten haben, 7 Tage und den letzten großen Tag. Da gibt es keinen Kompromiss von wegen 3 Tage fehlen mir auf meinem Urlaubskonto. Gott schließt hier keine Kompromisse. Noch nicht mal ein Funke. Das Laubhüttenfest hat für Gott höchste Priorität. Das müssen wir beachten. Kommen wir zu Kompromiss 2. Die Regierung beschließt neue Verordnungen, die nicht im Grundgesetz stehen. Sie werden als Bürger aufgefordert, nicht mehr an Gottesdiensten teilzunehmen. Ansonsten wird eine Zuwiderhandlung sanktioniert durch Bußgelder. Gott sagt uns aber durch Paulus, dass wir die Versammlungen nicht verlassen sollen. Was tun wir? Schauen wir zunächst in Hebräer 10. Und die Verse 23 bis 25. Lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Der Tag Christi ist sehr, sehr nah. Herr Schell hat es heute Morgen gleich erwähnt, dass wir die Möglichkeit nicht hatten, groß uns zu versammeln. Die Elberfelder Bibel sagt hier zu dieser Stelle, lasst uns aufeinander Acht haben. Um uns zu Liebe und zu guten Werken anreizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, Gebrauch. Ja, habt ihr jetzt keine Lust runterzufahren? Ist mir jetzt zu viel? Ist mir jetzt zu stressig? Die Frage ist, was werden wir tun? Was werden wir tun, wenn solche Restriktionen kommen? Und sie werden kommen. Welchen Kompromiss werden wir schließen? Es ist wichtig zu verstehen, dass die Einigkeit der Geschwister, wie es uns Paulus erklärt, unter sich gestärkt wird, unter den Geschwistern, sich gegenseitig Mut zu machen, um mit Liebe anzureizen, so dass daraus auch gute Werke entstehen können. Sonst können daraus keine guten Werke entstehen. Aber auch das man selbst in Gottes Liebe und Wahrheit gestärkt wird, um den Anfechtungen widerstehen zu können. Denn wir wollen sie jemanden zur Liebe anreizen, woraus gute Werke entstehen sollen, wenn sie diesen oder jenen nicht einmal persönlich sehen oder keinen Kontakt mit ihm haben können. Man verliert die Wahrheit, wenn man den Kontakt nicht hat zu den Geschwistern. Früher oder später ist man weg. Wie wollen Sie in der Wahrheit gestärkt sein, wenn Sie keinen Kontakt mit Geschwistern haben? Wenn man wenig Kontakt mit Geschwistern hat, weil man beispielsweise die Versammlung versäumt oder versäumen will, vielleicht aus Trägheit oder Bequemlichkeit, da es zu Hause einfacher ist, dann wird man durchaus auch träge, seine täglichen Gebete zu tun und den Kontakt mit Gott verlieren. Das ist die Quintessenz. Und die wird kommen. Einige haben das schon erlebt. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, wem sie mehr gehorchen werden. Manche werden gerne oder verwenden gerne die Bibelstelle in Römer 13, die Verse 1 bis 4 und behaupten, man muss der Obrigkeit nach der Bibel gehorsam sein und stellen damit auch die Gottesdienste ein, um sich nicht mehr versammeln zu können. Eine Splittergruppe aus der Worldwide Church of God hat dieses Jahr das Laubhüttenfest abgesagt. Einfach abgesagt. Schauen wir, auf welchem Privileg wir stehen. Nicht jeder kann dieses Laubhüttenfest halten. Lesen wir uns kurz dieses Szenario mal durch in Römer 13, die Verse 1 bis 7, was uns Paulus sagt. Römer, Mensch, heute habe ich wieder einen trockenen Hals. Es heißt Römer 13, Vers 1, jeder Mann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit außer von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott angeordnet. Wer sich nun der Obrigkeit widersetzt der Anordnung Gottes. Die aber widerstreben, ziehen sich selbst das Urteil zu. Denn vor denen, die Gewalt haben, muss man sich nicht fürchten wegen guter, sondern wegen böser Werke. Hier haben wir schon einen anderen Aspekt dafür, was uns eigentlich sagen sollte, was zu tun ist. Willst du dich aber nicht fürchten vor der Obrigkeit, so tue Gutes. So wirst du Lob von ihr erhalten. Denn sie ist Gottes Dienerin. Dir zu gut, tust du aber böse, so fürchte dich. Denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Sie ist Gottes Dienerin und vollzieht das Strafgericht an dem, der Böses tut. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen. Nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt ihr ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. So gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, schauen wir hier, Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Wem sollen wir Furcht darbringen? Niemand anderem als Gott. Wir haben eine Broschüre. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und darin wird zunächst Folgendes auf Seite 12 in Absatz 3 erklärt. In diesem Sinne gibt es keine Obrigkeit außer von Gott. Römer 13, 1. Und alle Autorität ist von oben her gegeben. Johannes 19, 11. Schlagen wir es kurz auf. Johannes 19, Vers 11. Jesus antwortete zu ihm, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Und darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Aber von oben herab, von Gott, wurde ihm diesen die Macht gegeben. Pilatus. Weil Gott es war, der Luzifer auf diesen irdischen Thron gesetzt hat, weil er Satan und seine Dämonen noch nicht abgelöst hat und weil sie nichts tun können, was Gott ihnen nicht zu tun gestattet. Von Zeit zu Zeit mag Gott sogar direkt eingreifen, um sicherzustellen, dass eine gewisse Person die Herrschaft über ein bestimmtes Land erhält, damit Gottes allumfassender Plan für die Menschheit erfüllt werden kann. Aber wir dürfen ihnen oder ihren Gesetzen niemals, schauen wir, niemals Folge leisten, wenn sie sich Gott widersetzen. Auf Seite 16 in dieser gleichen Broschüre, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, Absatz 3 lesen wir Folgendes: Wir sollten niemals zulassen, dass die Regierung uns zwingt, Gott ungehorsam zu sein. Jesus und seine Apostel missachteten die Regierung niemals aus persönlichen Gründen. Wenn sie ungehorsam waren, dann nur, um ihrer höheren Loyalität Gott gegenüber zu folgen. Ihr Ungehorsam hatte Konsequenzen. Sie wurden bedroht, geschlagen, ins Gefängnis geworfen, sie wurden gefoltert und für ihre Überzeugungen sogar hingerichtet. Wenn wir es also notwendig ansehen, ungehorsam zu sein, dann müssen wir ebenso wie sie damals bereit sein, die Konsequenzen zu tragen. Wir sollen uns menschlichen Gesetzen und Regierungen unterordnen. Straßenverkehrsordnung, Grundgesetze und das ganze Szenario. Wenn wir um unseres Gewissens willen ungehorsam sein müssen, für Gott, dafür verurteilt werden, dann dürfen wir niemals zur Waffe greifen und versuchen, Beamte gewaltsam zu bekämpfen, die gesandt wurden, um ein etwaiges Urteil gegen uns zu vollstrecken. Und hier kommen wir schon zu Kompromiss 3. Jetzt kommen wir genau an diesen Punkt. Ihnen wird eine Straftat zur Last gelegt. Ihnen droht nun unschuldig Gefängnis. Ihr Anwalt und Ihr Richter raten Ihnen an, diese Tat zuzugeben, um ein milderes Urteil zu empfangen. Zum Beispiel, wenn Sie diese Tat gestehen, auch wenn Sie sie nicht getan haben, erlässt man Ihnen die Haftstrafe teilweise oder ganz und setzt sie unter Bewährung und sie wären damit frei. Man muss hier beachten, dass das System diese Handlungsweisen gang und gäbe ist in diesem Rechtssystem in der ganzen Welt. Das hat seine Normalität, dass man Kompromisse schließt, auch wenn sie nicht stimmen. Wie würden Sie entscheiden? Was tun Sie dann? Bleiben Sie bei der Wahrheit und vertrauen auf Gott oder ergeben Sie sich der Lüge, um die Freiheit zu erlangen? Was sagt uns Gottes Gesetz über Lüge? Wäre das hier ein Ochsen in Brunnen? 2. Mose 20 und Vers 16 besagt, du sollst nicht falsches Zeugnis reden, wider deine Nächsten. Die Rechtsvorschriften hierzu besagt aber auch Folgendes. 2. Mose 23 und wir beginnen mit Vers 1 und ich lese aus der Luther 1984. 2. Mose 23, Vers 1. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Du sollst nicht einem Schuldigen Beistand leisten und kein falscher Zeuge sein. Du sollst der Menge nicht auf dem Weg zum Bösen folgen und nicht so antworten vor Gericht, dass du der Menge nachgibst und vom Rechten abweichst. Das bedeutet, wir sollen vor Gericht nicht so antworten, dass wir eine Tat zugeben, die wir nicht getan haben. Vers 7, halte dich ferne von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Du sollst dich nicht durch Geschenke bestechen lassen. Das Bestechen einer Freiheit Dass man lügt, ist auch ein Stück Geschenk. Denn Geschenke machen die Sehenden blind und verdrehen die Sache derer, die im Recht sind. Wenn sie im Recht sind, dass sie eine Tat nicht getan haben, dann sollten sie sie auch niemals zugeben. Wenn sie vor Gericht stehen und eine Tat zugeben, die sie nicht getan haben, sollten sie nicht lügen und ein Eingeständnis geben für irgendwelche falsche Übervorteilungen. Denn ein milderes Urteil zu erhalten für die Lüge ist in Gottes Augen eine Sünde. Haben wir gerade gelesen. Es wäre eine Sünde. Was sagt Salomo? Sprüche 8. Sprüche 8, die Verse 13 bis 15. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falschen Lippen bin ich Feind. Mein ist beides, Rat und Tat, ich habe Verstand und Macht. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Das heißt, wir müssen auf Gott vertrauen. Er hat die Macht. Man muss Gott vertrauen, wenn man Probleme hat und in Problemen steckt. Werft die Probleme auf den Vater, so wird er euch helfen. Es ist immer gut zu fasten mit Bitten und Flehen, denn Gott ist ihr persönlicher Erretter. Und nicht die Obrigkeit, die ihnen sagt, wenn sie das zugeben, auch wenn sie es nicht getan haben, aber dann gebe ich ihnen das. Knicken sie das. Und schauen wir, wie oft waren die Apostel unschuldig im Gefängnis und haben keinen großen Widerstand geleistet. Noch haben sie gelogen. Haben sie Angst gezeigt, die Apostel? Also ja, okay, wir reden jetzt nicht mehr, weil ihr das so wollt. Nein, sie sind trotzig geblieben. Gott gehorsam geblieben. Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 4 zeigt uns, dass sie nie aufgegeben haben. Apostelgeschichte 4, Vers 18 bis 20. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu reden oder zu lehren in den Namen Jesu. Schauen Sie. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Sie sind Zeugen gewesen. Sie werden es nicht lassen. Etwas später wurden sie aber auch gleich wieder bedroht von den Hohenpriestern. Was haben sie dann getan? Apostelgeschichte 5, Verse 27 bis 33. Da waren sie wieder in Gefangenschaft, wieder bedroht worden. Apostelgeschichte 5, Verse 27 bis 33. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat, und der Hohepriester fragte sie und sprach, haben wir euch nicht streng geboten, in dem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen? Vers 29, Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. So sieht das aus. Nicht anders. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt. Den hat Gott durch seine rechte Hand erhöht, zum Fürsten und Heiland, um Israel Buße oder besser Reue und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind Zeugen dieses Geschehens und mit uns der Heilige Geist, den Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie wollten sie töten. Schauen wir. Was für ein Wahnsinn. Schauen wir uns an, wie es Paulus erging, wo er schrieb, im 2. Korintherbrief. 2. Korinther 11 und die Verse 22 bis 28. Sie sind Hebräer, ich auch. Sie sind Israeliten, ich auch. Sie sind Abrahams Kinder, ich auch. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin's weit mehr, sagen wir, töricht, ungehorsam gegenüber dem Volk. Ich habe mehr gearbeitet, ich bin öfter gefangen gewesen, ich habe mehr Schläge erlitten, ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin oft in Gefahr gewesen. Durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr unter Städten. In Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger, Durst und in Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch das, was täglich auf mich einstürmt und die Sorge für alle Gemeinden. Wow. Paulus hat den Weg der Lüge nach seiner Berufung verlassen. Auch wenn er manchmal gesündigt hat, war er trotzdem fest entschlossen, Gottes Gebote zu halten. Mit aller Mühe, mit aller Strafe, mit aller Problemen, die er hatte, hat er niemals aufgegeben. Ich muss mal kurz was reden. Geht mir die Stimme weg wie am Versöhnungstag? Fällt ein kleiner Tisch. Paulus ermahnte sogar die eigenen Geschwister in den Gemeinden. Und es geht auch hier um Rechtssachen unter den Christen. 1. Korinther 6. 1. Korinther 6 und die Verse 1 bis 12. Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor dem Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun die Welt von euch gerichtet werden soll, seid ihr dann nicht gut genug, über so geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden? Wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Wenn ihr nun über diese Dinge richtet, nehmt ihr dann solche, die in der Gemeinde verachtet werden, und setzt sie als Richter ein? Euch zuschande muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch? Auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Sondern ein Bruder rechtet mit dem anderen, und das vor Ungläubigen in der Welt draußen. Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Auch von draußen. Warum lassen wir uns dieses Unrecht nicht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Sondern ihr tut Unrecht und übervorteilt, und das unter Brüdern. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben? Täuscht euch nicht. Weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber, noch Lügner werden das Reich Gottes erben. Und solche sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid rein gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und wie ist das geschehen? Einfach so. Durch die Vergebung ihrer Sünden. Durch die Vergebung unserer Sünden und der Taufe im Wasserbad. Vor Gericht zu lügen, ist in Gottes Augen ein Gräuel. Egal, ob sie ungerecht für etwas bestraft werden sollen, Gott wird ihnen aus der Situation helfen. Es macht keinen Unterschied, ob es sich um eine Soziallüge handelt oder um eine Notlüge handelt. Es macht keinen Unterschied, ob es eine Zwecklüge oder um eine Schutzlüge ist. Es ist absolut belanglos, was es ist, warum man lügt, warum man unehrlich ist. Eine Lüge ist, was sie ist. Sie ist und bleibt eine Lüge. Egal wie klein oder wie groß. Die Frage ist, wie stark ist unser Glaube? Wie wichtig ist Ihnen Ihre Freiheit? Wie wichtig sind Ihnen Gottes Gebote? Und wie ernst ist es Ihnen mit Gottes Wort? Welche Kompromisse werden Sie eingehen? Was sagt uns Petrus? 1. Petrus 3. Und beginnen wir mit Vers 14. Ich lese hier aus der Luther 2017. Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht vor ihren Drohungen und erschreckt nicht. Heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr um guter Taten willen leidet, als um böser Taten willen. Gott schließt keine Kompromisse. Haben Sie einmal versucht, mit Gott Kompromisse zu schließen? Ja, wie ist das denn ausgegangen? Friede, Freude, alles gut? Ich glaube nicht. Ich kenne da so manche Fälle. Und hey, 2 Tage freigeschenkt oder 3 Tage freigeschenkt und ich kann aus Saarbrückenfest gehen, einmal samstags arbeiten, ja, mach das schon wieder. Gott vergibt mir das. Sind Sie sich sicher? Ich werde dann nur wieder Gutes tun. Naja, und die Regierung hat es so beschlossen, ja, dann muss ich ja gehorsam sein. Boah, 200 Euro Strafe, nee, dann lasse ich das lieber. Die 200 Euro habe ich im Sack. Ja, oder? Ja, dann gebe ich lieber die Tat zu, ich bin frei. Hab dann keine Probleme, kann meinem Leben weitergehen. Hatte die Frau Lotz auch gedacht, als sie sich umgedreht hatte und Sehnsucht nach ihrem alten Leben hatte. Hat Gott dazu gesehen und sagt, ja, dann geh mal zurück. Es gibt für alles eine Ausrede. Egal, wie Sie es benennen wollen. Die Frage ist, ob Gott damit einverstanden ist, mit dem, was wir tun. Können Sie mit einer faulen Ausrede leben? Können Sie mit dieser faulen Ausrede Gott gegenüber antreten? Wird Gott damit einverstanden sein und darüber hinwegsehen und Ihnen einfach so vergeben? Wenn Sie das bewusst tun auch. Sie können für alles, was Sie vorhaben, Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Egal, was Sie tun. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt. Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Niemand suche das Seine, sondern Gottes Wille. Das steht in 1. Korinther 6, die Verse 23 bis 24. Wenn sie glauben, ihre eigenen Probleme nur selbst lösen zu können, wenn sie glauben, ein wenig Trägheit, ja, das schadet nicht. Wenn sie glauben, es hat keine hohe Priorität, Sabbatsversammlungen zu halten oder sie immer schön zu besuchen. Wenn wir glauben, hilft dir selbst, uns hilft ja keiner, dann sind wir sehr, sehr weit von Gott und Jesus Christus entfernt. Sehr weit. Auch wenn sie gewisse Aspekte von Gottes Gesetzen und seinem Wort halten. Sie entfernen sich. Ihr Unglaube setzt dahin, dass sie Gott verkleinern in seinem Tun. Gott zwingt sie nicht, seine Gebote zu halten. Es ist ihre Sache. Niemand zwingt sie. Herr Link hat immer gesagt, es ist ihr eigenes dummes Recht. Gott bietet ihnen aber alle Hilfe an. Alle Hilfe, die wir brauchen. Schauen wir in Jesaja 56. Jesaja 56. Ich hoffe, ich überschreite nicht so sehr die Zeit. Die Verse 1 bis 2. So spricht der Herr. Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit. Denn mein Heil ist nah, dass es komme, und meine Gerechtigkeit, dass sie offenbar werde. Wohl dem Menschen, also nicht nur wohl dem Juden oder wohl dem Griechen, nein, wohl dem Menschen, der dies tut, und dem Menschenkind, das daran festhält, das den Sabbat hält und nicht entheiligt und seine Hand hütet, nichts Arges zu tun. Lukas 9. Schauen wir Lukas 9. Die Verse 23 bis 26. Da sprach er zu ihnen allen, wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es erhalten. Wenn Sie das ewige Leben erhalten wollen, dann achten Sie nicht auf das physische Leben. Was passiert, wenn Restriktionen kommen werden? Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und des Vaters und der heiligen Engel. Aber auch Apostelgeschichte 5, Vers 29. Apostelgeschichte 5, Vers 29, die gleiche Stelle wieder. Petrus aber und die Apostel antworten, dann muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Jakobus 4, Vers 17. Sünde, weiß jeder, ist die Übertretung des Gesetzes. Es geht nicht darum, Gutes zu tun nur an unserem Nächsten. Wir tun Gutes, wenn wir den Sabbat heilig halten. Wenn wir zu den Versammlungen, aber auch persönlich eingehen, was uns im Frühjahr sehr schwer war, was heute wieder geht. Man darf nicht wieder in diesen alten Kreislauf hineinkommen. Und denke, ja, ich darf ja jetzt wieder, ist ja alles wieder gut, jetzt gucke ich mal, wie ich kann oder wie ich will. Wir tun Gutes, wenn wir Gott um Hilfe bitten. Wenn wir uns von Gott helfen lassen. Wenn wir fasten, um Gott näher zu kommen. Wir tun Gutes, wenn wir Gott damit ehren, seine Gebote zu halten. Denn dann wird auch Gott für uns da sein und uns helfen. Gott schließt keine Kompromisse mit niemandem. Das muss uns klar sein. Ich möchte noch einmal auf die Broschüre zurückkommen. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Auf Seite 2, im Absatz 2. Wir müssen begreifen, dass dies nicht Gottes Welt ist. Diese Gesellschaft wird von Satan, dem Teufel, beherrscht, dem Gott dieser Welt. Sollte es von daher unsere Verantwortung sein, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen, indem wir uns politisch engagieren und uns an Regierungswahl beteiligen, nur um einen bösen Herrscher durch einen anderen zu ersetzen? Ist es uns jemals gestattet, Gewalt anzuwenden, um die menschliche Herrschaft in dem Land zu verändern, in dem wir leben mögen? In unseren Glaubensgrundsätzen führen wir aus im Punkt nationale Regierung. Wir glauben, dass wir der Regierung unseres Landes und seinen Gesetzen untertan sein müssen. Und hier werden Bibelstellen zitiert, wie Römer 13, 1-5, 1. Petrus 2, 13-17, dass wir unsere Steuern zahlen müssen, dass wir für die Menschen in leitenden Regierungspositionen beten sollen und dass wir solche Menschen ehren sollen. Jedoch treffen wir ebenfalls in unseren Glaubensgrundsätzen unter dem Punkt Beziehungen zu Gott die folgende Aussage. Wir glauben, dass unsere christliche Verpflichtung zu Gott wichtiger und maßgeblicher ist als unsere Verpflichtungen, die sich aus menschlichen Beziehungen ergeben. Indem wir biblischen Geboten und Prinzipien folgen, beteiligen wir uns nicht an Wahlen oder Regierungsämtern, dienen nicht als Geschworene, das ist in Amerika, einige tun das aus anderen Splittergruppen, und beantragen nicht, am Militärdienst teilzunehmen. Wir lehnen es jedoch nicht ab, uns am Zivildienst zu beteiligen. Wenn wir von unserer Regierung zum Militärdienst gezwungen werden sollten, weigern wir uns, in irgendeiner Eigenschaft zu dienen, die den Buchstaben und den Geist des sechsten Gebotes, das Töten verbietet, übertreten würde. Ganz einfach. Schauen wir uns an, was Christus sagt. Johannes 14, Vers 21. Johannes 14, Vers 21. Wer meine Gebote hat und hält sie, der ist's, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Er wird sich uns offenbaren. Er wird in uns leben. Er lehrt uns seine Liebe. Er wird uns helfen. Er wird uns den rechten Weg zeigen und er wird uns das wahre Leben schenken. Lassen wir uns nicht mit faulen Kompromissen beeinflussen. Das ist nicht gut. Schauen wir uns zum Schluss, was Salomos Erkenntnis war. Eine Warnung, aber auch eine Hilfe an uns heute in Sprüche 8. Sprüche 8 und Vers 17. Ich liebe, die mich lieben und die mich suchen, finden mich. Wir haben Gott gefunden. Sonst wären wir heute nicht hier. Aber auch Sprüche 8, Entschuldigung, das war Prediger 8, Mensch. Gehen wir zu Prediger 8. Aber das war auch nicht schlecht. Hat auch gepasst. Prediger 8, Vers 17 war das. So ist das. Und ich sah alles Tun Gottes, dass ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Und je mehr der Mensch sich müht zu suchen, desto weniger findet er. Und auch wenn der Weise meint, ich weiß es, so kann er es doch nicht finden. Warum kann er das nicht? Weil Gott sich ihm offenbaren muss. Und Gott hat uns offenbart, hat sich uns offenbar. Aber jetzt, Sprüche 8 und die Verse 1 bis 21. Ja, da kommen wir nochmal an diese Stelle. Hat also doch gepasst. Sprüche 8, die Verse 1 bis 21, ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören. Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen. An den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. O ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Merkt, ihr Unverständigen, auf Klugheit und ihr Toren, nehmet Verstand an. Hört, denn ich rede, was edel ist, und meine Lippen sprechen, was recht ist. Denn mein Mund redet die Weisheit, und meine Lippen hassen, was gottlos ist. Alle Reden meines Mundes sind gerecht. Es ist nichts Verkehrtes noch Falsches darin. Sie sind alle recht für den Verständigen und richtig denen, die Erkenntnis gefunden haben. Nehmt meine Zucht an als Silber und achtet Erkenntnis höher als kostbares Gold. Denn Weisheit ist besser als Perlen und alles, was man wünschen mag, kann ihr nicht gleichen. Ich, die Weisheit, wohne bei der Klugheit und weiß, guten Rat zu geben. Die Furcht des Herrn hasst das Arge. Hoffart und Hochmut, bösen Wandel und falschen Lippen bin ich feind. Das haben wir auch schon vorher schon gelesen. Mein ist beides, Rat und Tat. Ich habe Verstand und Macht. Durch mich regieren die Könige und setzen die Ratsherren das Recht. Durch mich herrschen die Fürsten und die Edlen richten auf Erden. Ich liebe die mich lieben und die mich lieben finden mich und die mich suchen finden mich. Reichtum und Ehre ist bei mir bleibendes Gut und Gerechtigkeit. Meine Frucht ist besser als Gold und meines feines Gold und mein Ertrag besser als erlesenes Silber. Ich wandle auf dem Wege der Gerechtigkeit mitten auf der Straße des Rechts, dass ich versorge mit Besitz, die mich lieben, um ihre Schatzkammern fülle. Denken wir darüber nach, bevor wir irgendeinen Kompromiss eingehen, egal was es ist, in der ganzen Welt, bei Problemen, auch Kompromisse mit Freunden, mit Familie. Wir müssen darauf achten, dass wir Gottes Gebote und Gesetze so halten, dass wir ihm treu bleiben, dass wir nicht das verlieren, an dem wir festhalten sollen, an der Krone des Lebens.